Gnade sei mit euch und Friede von unserem auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt aus dem ersten Buch Mose, im 32. Kapitel, der Holzschnitt von dem Herrn Habdank, den wir neben dem Glaubenslied da sehen, bildet diese Geschichte ab, oder er versucht es zumindest. Also ich bespreche das Bild nicht, man kann nur drauf gucken, wenn man sagt, okay, dann bin ich ein bisschen mehr da, wo ich sein will. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet, sprach er. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Wir beten. Herr, hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Lass uns wachsen im Vertrauen auf dich. So segne uns das Hören auf dein Wort in der Kraft deines Geistes. Amen. Liebe Geschwister, das ist eine alte Geschichte. Nee, das ist eine sehr alte Geschichte. Über 4000 Jahre her. Aus einer für uns absolut fremden Welt. Nomaden, Zelte, Viehherden, ein Mann mit 2 Frauen und 11 Söhnen, eigenartige Geschehnisse bei Nacht an einem Flussufer im Dunkeln. Alles irgendwie ganz weit weg. Eine schwierige Geschichte. Vielleicht eine der schwierigsten überhaupt in der Bibel. Und die wird nicht einfacher, wenn man hingeht, all die gelehrten Bücher auftut und schaut, was diejenigen, die sich besonders gebildet sind, zu dieser Geschichte sagen. Da ist dann zu lesen, wie sie wirklich kunstvoll und durchaus auch mit Grund diesen Text in seine unterschiedlichen Bestandteile zerlegen. Wie sie manches aussortieren, was da angeblich nicht hingehört oder erst später dazugekommen ist. Wie sie anderes behalten und Besonderes herausstreichen. Wie sie uns von alten Gottesvorstellungen berichten und von Flussdämonen, die es offensichtlich damals gab und die nur bei Nacht Macht hatten, das Licht des Tages aber scheuten, dann so Dracula-like irgendwie wieder verschwinden mussten in die Dunkelheit. Und wie sie dann überlegen, die gelehrten Menschen, ob das Hinken des Jakob womöglich auf einen alten, vielleicht sogar liturgisch-gottesdienstlichen Hinketanz hinweist. Und man liest es alles und die Fragezeichen im Gesicht werden immer mehr. Und am Ende weiß man nicht mehr wirklich, was man mit dieser uralten Geschichte aus der ach so fremden Welt eigentlich soll. Also Bibel zu und sie beiseite legen, zu hoch für uns, zu groß, zu schwer. wäre zu schade. Vielleicht lieber Bibel lesen. Nicht nur hier, sondern auch ein bisschen davor und ein bisschen danach. Und Fragen stellen. Und doch einiges an dieser Geschichte beobachten, was sie vielleicht für uns wertvoll und hilfreich und durchaus bis heute aktuell machen kann. Versuchen wir also, der Wahrheit Gottes in ihr ein Stück weit auf die Spur zu kommen. Ein Stück weit nur. Der alten Wahrheit, die seit über 4000 Jahren ein und dieselbe ist, die damals schon galt, auch wenn sie vielleicht in Teilen damals noch mehr verhüllt und weniger deutlich erkennbar war als heute, aber die doch immer noch gilt und die von Gewicht ist. Machen wir uns auf und fragen wir zuerst nach Jakob. Den sehen wir da am Ufer des Jabok mit seiner ganzen Sippe und die setzen über. Das wird uns berichtet. Aber wo kommt der her und wo will der hin, der Jakob? Wenn wir unter dieser Frage die Bibel im Umfeld dieser Geschichte lesen, dann erkennen wir, Jakob kommt aus einer absolut dunklen, schwierigen Vergangenheit und er geht in eine mehr als ungewisse, unsichere Zukunft. Jakob war der mit dem Linsengericht. Jakob war der, der seinem lieben Bruder das Erstgeburtsrecht geklaut hat. Der dem Vater Isaak den Segen aus der Hüfte geleiert hat, sozusagen, ohne dass der es wusste. Das ist überhaupt nicht nett, was er gemacht hat. Das ist nicht schön. Und das sagt schon sein Name. Jakob, der Fersenhalter, der, der dem anderen den Vortritt nicht gönnt. Jakob, der Überlister, der, der am Ende alles zu seinem eigenen Vorteil dreht. Mit seinem Onkel und Schwiegervater Laban hatte er gerade auch noch heftig Ärger gehabt. Und nun steht er da am Jabok mit dieser unguten, dunklen Vergangenheit. Und er steht da mit seiner Sippe und er setzt über und er geht zu auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Den er vor Jahren verlassen hat, vor dem er fliehen musste. Den er beklaut hat, um sein Erstgeburtsrecht. Er weiß, er wird ihn treffen auf der anderen Seite. Und gut möglich, dass es jetzt zu einem blutigen Showdown kommt. Dass Jakob getötet wird. Dass Esau mit ihm ein für alle Mal klaren Prozess macht. Mit diesem blöden Bruder. Würde Gott ihm beistehen, ihm, dem Jakob? Oder würde er ihn fallen lassen und ihn in die Hände seines Bruders geben? Da ist nicht nur äußerlich Nacht am Jabok, sondern auch innerlich ist es finster. Und all diese Fragen, all diese Probleme kann Jakob nicht mit anderen zusammen ausmachen, sondern er muss sich ihnen ganz allein stellen, da in dieser Nacht. Die anderen sind alle schon drüben, nur er ist ja noch. Das ist so, ihr Lieben, wie es jeder Mensch zu jeder Zeit bis heute tun muss. Unser Leben mit all den dunklen Seiten unserer Vergangenheit, unser Leben mit unserer oft so ungewissen Zukunft, die wir nicht in der Hand haben, wir müssen jeder und jede dafür einstehen und die Dinge irgendwie klären. Kann kein anderer uns abnehmen, sagen, ich mach das mal für dich. Brauchst du dich damit nicht zu scheren. Andere Dinge können wir uns abnehmen. Einer kann mein Auto waschen oder den Abwasch übernehmen oder irgendwas. Das muss jeder und jede alleine machen. Wir stehen in der Verantwortung vor Gott, unserem Schöpfer, und sind von ihm abhängig, von seinem Wohlwollen, von seiner Gunst, von seiner Gnade. Man kann das leugnen, man kann das verdrängen, aber am Ende geht es jedem so wie Jakob in jener Nacht mit seinem Leben. Am Ende begegnet jeder mit seinem Leben, ja, wem? Das ist die zweite Frage. Wem trifft Jakob in jener Nacht. Eins ist klar, es ist der lebendige, dreieinige Gott der Bibel. Den einzigen Gott, den es gibt. Niemand anderes ist es, der Jakob da einst an der Furt des Flusses gegenübertritt. Da lässt das Wort Gottes eigentlich gar keinen Zweifel. Da kannst du rumdiskutieren und lange überlegen. Aber Jakob wird gesagt am Ende, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und es heißt, Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, sagte er, und doch wurde mein Leben gerettet. Also Jakob war sich sicher. Das war Gott selbst, der mir da begegnet ist. Doch Frage 3, und da wird es echt interessant. Wie begegnet ihm der Allmächtige? Wie? Nicht als Flussdämon. Unmöglich. Gott kommt hier nicht mal als Engel. Denn auch davon ist mit keinem Wort die Rede. Es gibt andere Geschichten, wo das gesagt ist. Der Engel des Herrn kam. Okay, dann können wir sagen, das ist jetzt Gottes Engel gewesen, dem er ihm erschienen ist. Steht hier nicht. Gott begegnet Jakob vielmehr als einer, der Gott und Mensch zugleich ist. Steht hier. Als einer, der Gott und Mensch zugleich ist. Gott begegnet Jakob als einer, der sich in seiner eigentlich himmlischen ewigen Majestät so zu Jakob hinunterbegibt, so tief, dass der ihn irdisch erfahren kann. Als einer, der ihm auf Augenhöhe begegnet und nicht von oben herab, so wie er es auch könnte. Gott kommt als einer, der auf seine volle Macht und auf seine volle Stärke verzichtet. Der sich selbst einschränkt, weil Jakob sonst gegen ihn nicht hätte bestehen können. Und Gott kommt als einer, der den Jakob durchaus fordert und der ihm einiges abverlangt. Und er kommt als einer, der Jakob am Ende bleibend zeichnet im Miteinanderringen. Der Hüftschaden bleibt dem Erzvater als Erinnerung. Aber zugleich erfährt Jakob Gott auch als einen, der sich ihm am Ende verspricht, der ihn segnet und der ihn, den Jakob, den Fersenhalter, den Überlister, in eine neue Existenz mit einem neuen Namen versetzt. Fortan soll er Israel heißen. Als einem solchen begegnet Jakob Gott am Jabbok. Seinen Namen verrät Gott dem Erzvater hier zwar noch nicht. Er hält sich bedeckt. Und doch ist er schon derselbe, als den auch wir ihn kennengelernt haben, auch wenn wir ihn nicht gesehen haben. Es ist derselbe, als der er auch uns begegnet im Ringen um unser Leben und als der er uns begegnen wird am Ende der Zeit. Unter den vielen Auslegern gibt es einen, der hat das ganz besonders scharf gesehen. Das war Martin Luther. Das ist der Einzige, wenn ich das richtig sehe, der sich traut, offen auszusprechen, wer genau Jakob da am Jabbok begegnet. Martin Luther nennt ihn mit Namen. Er identifiziert ihn glasklar. Keiner vor ihm hat das vorher gewagt. Und keiner nach ihm hat sich das wieder in dieser Klarheit getraut, weil man dafür heute nur einen auf die Mütze kriegt. Und doch hat er recht. Doch traut er sich, weil er sich sicher ist. Er traut sich, weil er die Bibel als Einheit versteht, weil er genau liest, weil er den Wortlaut auf seiner Seite hat und weil er eben auch, was wir uns heute oft abgewöhnt haben und die Gelehrten schon allemal, weil er auch im Alten Testament auf Schritt und Tritt immer den sucht, den er aus dem Neuen Testament kennt. Und für Martin Luther besteht kein Zweifel, wer da am Jabbok gekommen ist, um mit Jakob zu ringen. Er sagt in seiner großen Vorlesung über das erste Buch Mose, Zitat, und nun wollen wir ohne allen Widerspruch sagen, dass dieser Mann nicht ein Engel, sondern unser Herr Christus gewesen ist, der ewiger Gott ist und ein Mensch hat werden sollen, der für uns gekreuzigt wurde. Der ist mit den heiligen Vätern einst sehr vertraut gewesen, ist ihnen oftmals erschienen, hat oft mit ihnen geredet. Darum hat er sich den Vätern in solcher Gestalt gezeigt, dass er damit anzeigen möchte, dass er dermaleinst im Fleisch und menschlicher Gestalt bei uns auf Erden wohnen möchte. Luther sagt, Jakob ringt mit Jesus um sein Wohl und Wehe. Er ringt mit Jesus um seine dunkle Vergangenheit, um all das, was ihn anhaftet, zu Recht anhaftet, und er weiß das. Und er ringt mit Jesus um seine mehr als ungewisse Zukunft, schon am nächsten Tag. Und er erlebt diesen Herrn als einen, der sich überwinden lässt, der Gnade vor Recht ergehen lässt, der ihn segnet, der ihn neu macht. Und da kann Jakob nur sagen, Pnuel, Pnuel, Pnuel. Er kann nur staunen, dass Gott so gnädig und so nahbar ist, dass der himmlische Richter und König seinen Zorn zügelt, der ihn eigentlich als schwachen Menschen sofort würde vergehen lassen müssen. Und unter Gottes Schutz und in seiner Obhut, mit seinem Versprechen, zieht Jakob vielmehr am Ende in eine gesicherte Zukunft über den Jabbok hinüber. Es ist wunderbar. Das ist eine alte Geschichte. Das ist eine sehr alte Geschichte. Und doch, trotz aller Schwierigkeiten, ist die ganz frisch und ganz aktuell, auch für uns. Das ist eine Geschichte aus einer fremden Welt, die doch Gottes Wahrheit in unsere Welt heute transportiert. Der lebendige Gott ist in Jesus nahbar geworden. Wir kennen seinen Namen. Und er lässt mit sich ringen. Gut, dass er es ist. Er lässt mit sich ringen in unseren dunklen Nächten, an unklaren Tagen, in Fragen, in Zweifeln, in Versagen, in Schuld. Er ist da. Und er wird uns nicht in den Staub drücken. Seine Kraft macht uns stark, wo wir uns an ihn halten und ihn umklammern. Sein Zuspruch richtet uns auf. Seine Vergebung hilft uns. Ja, mag sein, dass er uns fordert, mag sein, dass das manchmal dauert, im Gebet und im Dranbleiben an seinem Wort mit ihm zu ringen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Doch er tut es immer nur zu unserem Besten, wie beim Jakob 1. Mag auch sein, dass wir, ähnlich wie Jakob, Blessuren erleiden auf unserem Weg mit ihm. Dass er uns zeichnet, wie er es mit Paulus und mit anderen auch getan hat. Doch ihr Lieben, selbst wenn wir hinken, selbst wenn wir matt werden, selbst wenn unser Geist nicht mehr so will, selbst wenn wir ein sonst wie bleibendes Handicap haben, eine Krankheit, eine wirklich schmerzhafte Einschränkung, wenn wir getragen sind von den Zusagen, vom Segen dieses Herrn und davon, dass er uns in eine neue Existenz versetzt hat, was kann uns all das anhaben? Das ist dann so wie bei Jakob, von dem es am Ende heißt, als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte zwar an seiner Hüfte, aber es ging ihm die Sonne auf. Er zog ins Licht. Von Karfreitag und Ostern her, von Jesu großem Kampf und großem Sieg für uns, leuchtet dieses Licht der himmlischen Herrlichkeit auch am Horizont unseres Lebens hell auf. Und wir können uns immer wieder in dieses Licht hineinfliehen und in dieses Licht hineinstellen mit allem Dunklen, mit allen Fragen, mit aller Not, mit allen Zweifeln, in aller Anfechtung und zu diesem Herrn fliehen und mit ihm ringen, wie Jakob es tat. Bitten wir ihn trotz allem immer wieder mutig und trotzig um seinen Segen. Und erleben wir Gott so, wie der Erzvater für über 4000 Jahren schon, als einen, der Gott und Mensch zugleich ist, der unsere Schwachheit kennt, der sich unserer Not angenommen hat, als einer, der kommt und bei uns ist, der sich uns versprochen hat und der sich uns verspricht und unter dessen Segen wir ziehen dürfen. Er wird dir jede Woche zugesprochen. Er ist wirkmächtig und wir dürfen ziehen unter seinem Segen. Und wohin? Ins Licht. Vielleicht hinken wir mitunter. Vielleicht schleppen wir uns nur mit letzter Kraft voran. Aber es geht ins Licht. Christus sei es gedankt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.